Hier ist Nebenberuf Startup Folge 11. Willkommen bei Nebenberuf Startup, dem Podcast, der Entwicklern, Designern und Gründern hilft, beeindruckende Softwareprodukte zügig zu launchen. Hier ist es egal, ob du dein Produkt schon gebaut hast oder noch nach Ideen suchst. Ich bin Benedikt.
Und ich bin Christoph.
Und wir sind hier, um unsere Erfahrungen mit euch zu teilen, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht, die wir schon gemacht haben. Ja, Christoph, wie war deine Woche so?
Meine letzte Woche war sehr interessant. Ich war dienstlich weg in Großbritannien. War ein tolles Erlebnis, werde ich sicherlich immer gern dran zurückdenken.
Was habt ihr denn Schönes gemacht in Großbritannien?
Wir haben im Prinzip eine Übung mit den Franzosen und den Briten zusammengefahren. Tiefer möchte ich da gar nicht einsteigen, eigentlich. Es war aber sehr, sehr nett, mit anderen Nationen zusammenarbeiten. Es ist immer cool, so einen Blick über den Tellerrand hinaus zu bekommen und dann auch neue Freunde zu finden, im Endeffekt.
Cool. Hast du neue Kunden gefunden?
Nee, neue Kunden habe ich nicht gefunden.
Was hat das dann gebracht?
Gar nichts natürlich.
Nein.
Du hast natürlich vollkommen recht und ich bin ein reuiger Sünder.
das nächste Mal musst du irgendwie Visitenkarten mitnehmen und schön Werbung machen oder so.
Ja, wäre eine Idee gewesen.
Doch voll deine Zielgruppe bestimmt.
Überhaupt nicht.
Egal. Überhaupt nicht. Ja, hätte ja sein können.
Was gab es bei dir so?
Bei mir gab es auch gar nicht so wahnsinnig viel. Ich bin im Moment mit einem Kundenprojekt beschäftigt, das auch gar nichts mit Stage zu tun hat.
Okay.
Von daher ist da nicht wirklich was vorangegangen in letzter Zeit. Gestern habe ich dann endlich mal wieder tatsächlich in den Code reingeschaut und ein paar Probleme behoben, die mir im Moment im Weg stehen beim Implementieren von Pricing.
Mhm.
Wie gesagt, ein Problem aus dem Weg geräumt. Das heißt, da kann ich mich jetzt demnächst tatsächlich mal wieder drum kümmern, wirklich Pricing fertig einzubauen. Gucken, wann ich dazu komme. Vielleicht.
Okay.
Vielleicht am Wochenende. Naja, mal schauen. Ansonsten, am Wochenende unterwegs gewesen, Verwandtschaft besucht, Familienfeiern, Zug gefahren. Ja, eigentlich warte ich nur noch das nächste Wochenende ab, um einfach mal auf der Couch zu liegen und nichts zu tun.
Es geht nicht.
Nein.
Nein, Entspannen ist nicht drin.
Entspannen ist nicht drin, hast du recht.
Ja, mir fällt ja gerade noch was ein. Ein paar Sachen waren doch noch letzte Woche. Und zwar haben sich ein paar unserer Hörer auf den unterschiedlichsten Kanälen bei uns gemeldet.
Oh ja, genau. Unser Aufruf hat tatsächlich funktioniert.
Ja, tatsächlich. Vielen, 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 vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben. Hat uns riesig gefreut. Ich war erstaunt, auf welchen unterschiedlichen Kanälen das alles reinkam. Also über die Webseite, über Twitter, über E-Mail, eigentlich so ziemlich jeder Kanal. Das Einzige, was nicht dabei war, war irgendwelche Cold Calls.
Die kommen bestimmt auch irgendwann noch. Aber ansonsten hat uns sehr gefreut, von euch zu hören. Motiviert uns auf jeden Fall, etwas weiterzumachen. Die restlichen 90 Leute, die sich noch nicht gemeldet haben, können sich gerne auch melden.
Auf jeden Fall. Absolut. Wir würden gern viel mehr von euch hören. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Fragen habt.
Oder Themenvorschläge.
Ich habe gerade vor der Sendung mit Benedikt drüber geredet. Wir würden uns eigentlich freuen, gern mal eine Folge darüber zu machen, über die Themen, die euch interessieren. Und wenn ihr uns was schreibt, stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr euer Produkt in der E-Mail erwähnt. Dann gibt es auch wenigstens einen kleinen Shoutout.
Wenn ihr ein Produkt habt, wenn ihr noch keins habt, dann reicht es auch, wenn ihr einfach keins schreibt. Ja. Also es ist keine Grundvoraussetzung.
Richtig.
Genau. Und letzte Woche ist uns ja auch aufgefallen, dass wir überhaupt gar keinen Twitter-Account haben. Und das haben wir dann mal geändert. Das war ziemlich kompliziert, weil Nebenberuf-Startup genau 2 Zeichen zu lang ist für einen Twitter-Namen. Und deswegen könnt ihr uns jetzt auf Twitter folgen unter dem tollen Kürzel NB-Startup-Cast. Wir werden das in den Shownotes nochmal verlinken, weil das kann sich ja echt keiner merken.
Ja, das war ein ziemliches Drama. Drücken wir es mal so aus.
Ja, NB Startup ging natürlich nicht. Startup Podcast gab es noch nicht. Ja, alles mögliche. Wir haben alles durchprobiert. NB Startup Cast war tatsächlich das Beste, was irgendwie ging. Es tut uns leid.
Was uns eingefallen ist, ja.
Wenn ihr bessere Vorschläge habt, die noch nicht vergeben sind, registriert sie nicht, sondern sagt es uns.
Oder registriert sie und verlangt ein Lösegeld.
Oder das, genau.
Wie man das halt so macht, ja.
Ja.
Ja, aber es ist wirklich ein Problem, ne? Diese Limitierung bei Twitter und dadurch, dass sie, keine Ahnung, mittlerweile auch halt hunderte Millionen Nutzer haben.
Wird schon langsam knapp und ich meine, klar, die Limitierung macht in gewisser Weise Sinn, weil es geht ja alles von deinen 140 Zeichen ab, aber egal. Wir sind jetzt auf Twitter, wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt und ansonsten natürlich auch unsere privaten Accounts gibt es natürlich auch immer noch.
Genau.
Okay, ja, hast du noch irgendwas zu sagen oder wollen wir mal zum eigentlichen Thema dieser Woche kommen?
Nee, ich bin jetzt einfach ruhig für den Rest der Sendung. Ich wünsche dir viel Spaß.
Was? Hilfe, lass mich nicht allein. Ich habe doch überhaupt gar keine Ahnung, von was ich hier rede.
Soll unser Geheimnis bleiben.
Verdammt, jetzt ist es raus. Aber wahrscheinlich haben es sich die meisten eh schon gedacht. Aber egal, wir machen einfach unbeirrt weiter. Thema dieser Woche soll Pricing sein. Und ja, wie man sein Produkt mit Preisen ausstattet, was für Varianten es da gibt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Hauptsächlich aus weniger aus unserer eigenen Erfahrung als aus Erfahrungen von anderen, die man gerne kopieren kann.
Auf jeden Fall. Ja, wir sollten das auch noch ein bisschen eingrenzen. Also wir werden uns, glaube ich, wenig mit dem Pricing von konventionellen Produkten beschäftigen, sondern wir werden es stark darauf fokussieren auf SaaS-Produkte.
Auf jeden Fall.
Oder auf Sachen, die halt monatlich irgendwie stattfinden.
Genau.
Ja. Und werden da auf jeden Fall ein paar Tipps geben, wie man, was ja immer mir persönlich extrem schwerfällt, ist wirklich eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Tarifen hinzubekommen.
Ich glaube, das ist ja schon der erste Punkt. Verschiedene Tarife, das ist ja auch schon nicht irgendwie ganz das Naheliegendste.
Richtig, da hast du natürlich vollkommen recht.
Im ersten Moment würde ich denken, ja, okay, ich habe ein Produkt und das kostet 10 Euro im Monat und fertig, ja. Warum sollte man, also wenn man dann guckt, so viele haben irgendwie so verschiedene Pakete und es muss ja irgendeinen Grund haben. Klar, mit einem teuren Paket verdient man möglicherweise mehr Geld, aber da ist ja meistens eine Überlegung dahinter. Warum gibt es bei Terminbrecher und bei Links bei verschiedene Pakete? Was steckt da dahinter?
Ich glaube, das betriebswirtschaftliche Schlagwort dazu nennt sich Marktsegmentierung. Ich habe natürlich jetzt nicht Betriebswirtschaft studiert, aber im Endeffekt geht es darum, dass man versucht, jeden Kunden genau da so viel dafür bezahlen zu lassen für ein Produkt, wie er eben zu zahlen bereit ist. Also aus jedem das Maximum an Geld rauszuquetschen.
Das klingt hart, aber macht Sinn, ja.
Aber im Endeffekt ist es wirklich so, es gibt halt unter all deinen Kunden gibt es verschiedene Gruppen wieder. Egal wie zielgerichtet du dein Produkt schon bewirbst, es wird immer unterschiedliche Gruppen geben und diese unterschiedlichen Gruppen ziehen unterschiedlich viel Nutzen daraus. Oder anders ausgedrückt, wenn jemand im Monat 100 Euro Nutzen draus zieht, warum soll der genauso viel dafür bezahlen, wie jemand, der 1.000 Euro Nutzen draus zieht oder 10.000 Euro Nutzen? Das ist ja Blödsinn irgendwo.
Ja, klar. Man will ja da irgendwie so ein bisschen partizipieren an den Nutzen, die Leute davon haben.
Anders gesehen, wenn jemand euch Geld dafür zahlen kann, dann erhält er ja auch mehr oder minder die Gewissheit, dass das Produkt weitergeführt wird und weiterentwickelt wird. Und er vielleicht in Zukunft noch mehr Nutzen daraus zieht. Aber jeden Euro, den er euch gibt, motiviert ja euch wieder, ihm einen guten Service anzubieten. Von daher ist es ja auch gar nicht so verkehrt, wenn er einen Teil dessen, was er an Mehrwert bekommt, euch wieder gibt.
Ja.
Macht das ungefähr Sinn?
Ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. Ich glaube, das erschließt sich schon, ja.
Ich versuche gerade zu rechtfertigen, dass ich Leuten Geld abnehme.
Ja, aber ich glaube, das musst du gar nicht. Also ich meine, klar, du bietest irgendeinen Mehrwert an und es ist halt, Brennan Dunn, er sagt das immer so schön, es soll halt kein Kostenpunkt sein, sondern eine Investition. Und das ist ja genau das.
Richtig.
Dadurch, dass die Leute sich da anmelden und monatlich dafür zahlen, investieren sie in das Produkt in gewisser Weise und wünschen sich natürlich auch, dass da irgendwie, dass das mit der Zeit Nutzen bringt und gegebenenfalls irgendwann noch mehr Nutzen bringt und ihnen bei irgendwas hilft.
Genau, und um wieder zurückzukommen, Unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, mehrere unterschiedliche Preise für das Produkt zu haben, beziehungsweise das Produkt in verschiedene Tarife und Stufen aufzuteilen. Auf der letzten MicroConf, also der MicroConf Las Vegas 2014, hat Ryan Delk von Gumroad da einen interessanten Talk dazu gegeben. Und Gumroad ist eine Firma, die quasi die Bezahlung und auch die Verteilung von Online-Produkten für Unternehmer abwickelt. Das heißt, die haben hunderte oder tausende Unternehmer auf ihrer Plattform, die Produkte anbieten. Und die haben diese Daten haben die analysiert. Und die haben festgestellt, dass Tiered Pricing, also unterschiedliche Tarife zu haben, ungefähr dreimal so viel Geld einbringt, wenn man das macht, im Gegensatz zu, ich habe einen festen Preis. Und was die rausgefunden haben, ist, dass eure Tarife am besten in den Stufen, also vom reinen Geldbetrag her, einfach 2,2-fach und 5-fach vom Preis her liegen sollten. Das heißt, drücken wir es mal in Euro aus, wenn der niedrigste Tarif 10 Euro im Monat kostet, dann sollte der zweithöchste oder der mittlere Tarif 22 Euro kosten. Idealerweise wahrscheinlich wären es dann eher 25 Euro, aber ist ja egal. Und der höchste soll dann 50 Euro kosten pro Monat. Und das ist das, was die aus ihren Daten rausgewonnen haben, rausgelesen haben.
Das klingt schon mal ganz spannend. Also mir stellen sich dann so Fragen, aber die kannst du wahrscheinlich auch nicht beantworten. Gumroad verkauft ja hauptsächlich, also bietet ja hauptsächlich den Dienst an für Produkte, also Infoproducts und so und Downloads, also weniger Subscription-Sachen. Meinst du, das zählt da auch?
Ich denke, dass das bei Subscription-Sachen fast genauso zählt. Wenn ich mir jetzt mal so ein paar Webseiten anschaue, dann ist das fast überall gleich.
Also ja gut, im Wesentlichen ist es ja einfach immer, der Preis verdoppelt sich mehr oder weniger in jedem Schritt, oder?
So ziemlich genau, ja. Also ja, doch, ziemlich genau, ne? Ist das eine Verdopplung? Ein bisschen mehr?
Ja, teilweise, aber ich meine, gut, das ist ja statistische Auswertung. Also das.
Wenn ich mir zum Beispiel Patrick McKenzie's Appointment Reminder anschaue, dann ist es im niedrigsten Tarif 29, dann 79 und dann 199 Dollar. Und das folgt zum Beispiel dem Ganzen ziemlich genau.
Ja, kommt ziemlich gut hin, das stimmt.
Würde ich sagen. Jo. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn, wie hoch soll denn der niedrigste Tarif sein?
Ja, dazu fällt mir der Kommentar von Josh Pickford letztens ein. Alles unter 10 Dollar oder 10 Euro ist überhaupt nicht wert, darüber nachzudenken.
Aha.
Seine Überlegung ist halt, dass du bei so niedrigen Preisen halt eine Riesenmasse brauchst, um profitabel zu werden und das halt sau schwer wird.
Ja, ich glaube, da trifft Josh den Nagel echt auf den Kopf. Und wir haben ja auch mal schon mal gelernt von anderen, dass Kunden in den niedrigeren Tarifen, also je weniger ein Kunde zahlt, desto anspruchsvoller ist er im Support. Und nehmen wir wieder Patrick mit Appointment Reminder, der hat mal mit 9 Dollar angefangen. Also mittlerweile ist der niedrigste Tarif 29 Dollar. Und er hat damals angefangen mit 9 Dollar und hat gedacht, ja, darüber fängt er die Leute erstmal ein. Und hoffentlich kommen sie dann in die höheren Tarife. Aber es hat für ihn sich im Endeffekt gar nicht gelohnt, vor allem was den Stresslevel angeht. Hat er dann irgendwann entschieden, dass er diesen 9-Dollar-Plan oder Tarif einfach runterfallen lässt. Auf der MicroConf letztes Jahr hat er die Story erzählt, dass einer seiner 9-Dollar-Kunden ihn ständig angerufen hat. Und da er in Japan lebt, aber seine Kunden in den USA war das meistens nachts um 3. Und in irgendeiner Stelle musste er dem Typen dann klar machen, dass es nett war, mit ihm Geschäfte zu machen, aber in Zukunft lieber nicht.
Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Und also zumindest aus meiner Freelancer-Erfahrung kann ich das auch bestätigen, dass die Kunden, die weniger zahlen oder nicht so viel zahlen wollen, meistens die anstrengenderen sind. Weiß nicht, woran das liegt.
Ich glaube, gerade beim Consulting kommt es noch daher, dass sie Nee, insgesamt, die sehen den Wert des Produktes nicht für sich selbst. Nicht so richtig zumindest. Die wissen zwar, sie hätten es gerne, aber sie sind sich nicht ganz bewusst, ja, oder nicht so bewusst, welchen Mehrwert es genau für sie bringt. Und bei einem Freelancer ist es halt gerade so, wenn ich jetzt einen Softwareentwickler nehme, da gibt es halt einfach Unterschiede. Und die einen können es und die anderen können es halt nicht. Das sehen aber viele Leute so nicht, sondern die sehen nur, ich kaufe mir einen Entwickler.
Ja. Ja, klar, ich meine, in gewisser Weise, wenn je mehr Geld du dafür ausgibst, desto mehr Wertschätzung bringst du dem wahrscheinlich entgegen. Weil du ja, also ganz platt gesprochen, willst du dir ja sicherlich nicht eingestehen, dass du für das teure Geld Mist gekauft hast. Immer unter der Voraussetzung, dass nicht alles, was teuer ist, automatisch noch Mist ist. Also bei vielen Sachen ist es sicherlich auch gerechtfertigt, dass du den Preis dafür zahlst. Aber ich meine, also
Apple.
Ja, zum Beispiel. Aber halt einfach deine grundlegende Einstellung dazu ist wahrscheinlich etwas positiver, je mehr Geld du dafür gezahlt hast. Ja, lass uns doch einfach mal darauf zurückkommen. Wir schweifen ja schon wieder etwas ab. Wie hoch ist jetzt so ein Einstiegspreis am besten?
Boah, ich glaube, das hängt echt immer noch am Produkt, vom Produkt ein bisschen ab. Aber ich würde sagen, man sollte mindestens versuchen, ein Drittel des Mehrwertes, den man dem Kunden schafft, abzuschöpfen. Nee, anders ausgedrückt. Der Preis sollte so niedrig sein, dass euer Kunde mindestens den dreifachen Mehrwert daraus zieht.
Okay.
Ich glaube, so rum ist es besser ausgedrückt. Du möchtest ja einen glücklichen Kunden haben. Das ist das Wichtigste für dich. Du möchtest, dass dein Kunde so glücklich ist, also nicht nur glücklich, sondern derart begeistert, dass er auf der nächsten Cocktailparty nicht anders kann, als zu sagen, ey, habe ich Stage gekauft. Er ist übelst geil.
Ach ja, das ist so der Traum meiner schlaflosen Nächte.
Ja.
Dass die Leute tatsächlich das irgendwann mal sagen.
Ja, aber genau das ist es doch im Endeffekt, oder? Du möchtest unglaublich begeisterte Kunden haben.
Ja.
Da ist ein wichtiger Punkt, die müssen den Mehrwert da haben. Ich würde sagen, man kann ja zur Not mal unten anfangen. Ja, es sollte auf jeden Fall zweistellig sein, der Betrag. Aber man kann ja eher mal ein bisschen moderat anfangen. Wir haben ja schon von Jason Cohen gelernt, und dass man einfach rabiat den Preis verdoppeln kann, solange bis die Conversions wegfressen.
Ja.
Und auch Patrick McKenzie hat mit einem niedrigen Preis angefangen, von daher ist da keine Schande drin.
Ja, also klar, keine Schande drin, aber andererseits, man kann es ja auch mal mit dem Hoden versuchen, ne?
Ja, man kann auch ganz stumpf mal oben anfangen. Ja.
Ich meine, du musst es ja auch immer so sehen, 10 Kunden für 5 Euro oder ein Kunde für 50?
Einen für 50.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Also von daher, versuchen kann man es ja mal, wenn es nicht klappt, dann muss man die Preise doch wieder reduzieren. Aber ich würde mich da am Anfang mal gar nicht so sehr abschrecken lassen von.
Muss ich aber ehrlich sagen, fehlt mir oft der Mut dazu. Also auch bei Linksbuy. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe bei $10 angefangen, im niedrigsten Tarif. Und da steht es auch immer noch. Kann man wirklich trefflich drüber streiten. Und ich kriege schon das erste Feedback, dass die Preise zu niedrig sind. So.
Tatsächlich hast du Feedback bekommen, ja?
Ja, ich habe tatsächlich schon von 3 Leuten zu hören bekommen, die Preise sind eigentlich zu niedrig.
Also Christoph, du kannst ja nebenbei hier noch deinen Editor aufmachen, ne?
Ja,
ich würde sagen, die Aufgabe für den Podcast heute ist, verdopp deine Preise.
Ey, wenn du mir hier Aufträge verteilst, dann wie wäre es denn, wenn wir uns mal überlegen, wie die Preise für Stage aussehen sollten?
Ja, können wir auch machen.
Wir sind uns doch sicherlich einig, dass du auch mehrere verschiedene Preise haben möchtest.
Ich werde definitiv mindestens mal 2 Ebenen haben. Eigentlich will ich 3.
Mhm. Hast du schon eine Idee, wo du anfangen möchtest? Niedrigster Preis?
Ich habe ja da so 3 Preise im Kopf schon irgendwie seit Jahren. Und das sind 39 Euro, 79 Euro und 159 Euro. Was fast immer das Doppelte ist.
39, 79. Ja, wenn du bei 79 auf 99 vielleicht hochgehst und beim höchsten auf 2,49, dann hast du ziemlich genau diese Steigerung drin, wie sie empfohlen wird, oder?
Ja, ich bin tatsächlich am Überlegen, jetzt habe ich gerade eben rausgetönt, dass ich hohe Preise anfangen will. Ich überlege, ob ich den den Einsteigerplan vielleicht noch mal ein bisschen niedriger mache. Weil ich so, die Leute, mit denen ich bisher so geredet habe, die ich da in diesem Paket sehe, waren dann eher immer etwas abgeschreckt von dem relativ hohen Preis. Also ich überlege, ob ich da vielleicht auf 29 gehe.
Okay. Ja gut, dann kann man 29, 79, 199 machen.
Genau, sowas
Zum Beispiel.
klingt zum Beispiel gar nicht schlecht.
Okay, cool. Ja, halt mal das doch einfach mal im Hinterkopf.
Ja.
So, dann nächste Frage. Wie unterscheiden sich die Pläne denn eigentlich?
Ja, das ist die große Frage. Das ist ja das, was ich mir bei Stage auch immer noch nicht so ganz sicher bin. Aber ja, man macht sich ja so seine Gedanken.
Fangen wir doch mal allgemein an. Was gibt es so für Möglichkeiten, um da zu unterscheiden?
Ich glaube, das Naheliegendste ist halt anhand von Features zu unterscheiden. Du hast ja dabei bei Terminretter das ganz clever gewählt, indem du einfach Termine pro Monat als Maßeinheit einsetzt. Das ist ja, also ist relativ naheliegend und was halt schön daran ist, was mir gut gefällt, ist, dass es halt mit dem sehr gut mit dem Mehrwert zusammenhängt, den du dem Nutzer schaffst. Weil, naja, je mehr Termine er nicht irgendwie selber nachtelefonieren muss, desto mehr Zeit spart er, desto eher hat er Mehrwert von deinem Produkt. Und in gewisser Weise, je mehr Termine er hat, desto erfolgreicher ist das Unternehmen, desto eher kann er sich ein höheres Paket leisten. Und da ist das, finde ich das ganz elegant.
Ja, gut, Terminritter ist da natürlich super dankbar, weil es wirklich direkt mit der Größe des Kunden und mit dem Mehrwert, den er kriegt, diese Anzahl der Termine skaliert, ne?
Ja.
Das ist super einfach. Ja, was gäbe es da für Möglichkeiten für dich? Also, wenn ich jetzt Hittail zum Beispiel anschaue, die unterscheiden es anhand der Monthly Unique Visitors.
Ja.
Das wäre für dich ja im Prinzip auch eine Möglichkeit, weil, sag mal, je erfolgreicher eine Band ist, desto mehr Besucher hat sie im Monat, desto eher sollte sie in der Lage sein, Geld daraus zu ziehen und
Ja.
einen Mehrwert aus einer Webseite zu haben.
Ja, das ist tatsächlich das Naheliegendste, also entweder Unique Visitors oder Visits oder Requests oder was. Das einzige Problem, was ich in dem konkreten Fall ein bisschen damit habe, ist, dass es so nichtssagend ist, wenn man nicht irgendwie in der Materie drinsteckt.
Du meinst, deine Kunden verstehen es nicht.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, ich meine, klar, die haben im Großen und Ganzen schon ein grundlegendes Verständnis davon, was Besucher auf einer Internetseite sind, aber ich glaube, dass die wenigstens einschätzen können und sagen, okay, meine Website ist so und so groß, das heißt, ich muss in den und den planen.
Ja, ist natürlich klar. Also, dass die sich selbst anhand dessen selektieren, wird natürlich schwer. Da hast du durchaus recht.
Ja, aber andererseits fällt mir auch keine andere Metrik ein, die irgendwie Sinn machen würde. Ich meine, klar, irgendwie Funktionalitäten kann man noch irgendwie unterteilen, aber
Das immer blöd.
was ich halt vermeiden will, ist, dass die erfolgreichsten Bands in den kleinsten Plänen stecken. Ja, also das sollte schon irgendwie damit zusammenhängen, was auch auf meiner Seite für Kosten anfallen. Ja, und das sind halt dann nun mal in gewisser Weise hängen die dann schon irgendwie mit dem Traffic zusammen, den die Website produziert.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass da eine Kombination zweckmäßig ist. Das also so zu machen, dass man ja, irgendeine Metrik hat, die mit der Belastung ansteigt. Zum Beispiel halt Termine pro Monat oder Besucher pro Monat. Und dann aber auch gewisse Features erst ab einem höheren Tarif anbietet.
Ja, auf jeden
Also
Fall.
eher die professionellen Features in die höheren in die höheren Tarife
Ja.
rüberschiebt.
Ja, um halt gegebenenfalls jemand, der vom Traffic her noch ein kleineres Paket brauchen würde oder weniger Termine hat, aber vielleicht einen Feature unbedingt nutzen will, der wird halt dann motiviert, in den höheren Plan zu wechseln, ne?
Genau. Das ist, glaube ich, aber was man im Laufe der Zeit mit seinem Produkt lernen muss. Welches Feature sich dafür eignet. Und ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist, dass weder der Preis noch die Features des jeweiligen Tarifs in Stein gemeißelt sind. Ja?
Auf keinen Fall, ja, da kann man sicherlich sehr viel variieren.
Das ist, ich betrachte sowohl bei Terminretter als auch bei Linksbuy, meine Pricing-Tabelle als ein reines Marketing-Instrument. Das heißt, es gibt meinen Kunden die Möglichkeit, sich selbst in die jeweilige oder in einen Tarif einzuordnen, was sie halt wollen, welche Features sie wollen. Aber meine Anwendung an sich, das darf man fast nicht laut sagen, macht da keinen Unterschied. Also wenn sich jemand mal angemeldet hat, dann hat er, ist es egal, in welchem Tarif er ist, er hat die gleichen Features.
Mhm.
Absolut identisch. Weil mir persönlich bisher der Aufwand zu groß war, das auszuprogrammieren, dass nur gewisse Tarife gewisse Features haben.
Ja. Ja, vor allem, also finde ich gar nicht so blöde. Also klar, so wirklich so Kernfeatures wie, keine Ahnung, eigene Ansage, Text oder so, die du halt explizit anders verkaufst, das wäre jetzt was ich ausprogrammieren würde, aber so die Anzahl der Termine pro Monat oder so, ich würde da, glaube ich, gar kein Limit einbauen, sondern es eher offen lassen und dann die Kunden, die ihr Limit übersteigen, einfach mal so dezent darauf hinweisen.
Genau das mache ich im Endeffekt. Also ich schaue mir halt einmal im Monat an, wie viel haben sie im letzten Monat verbraucht. Und das mache ich bisher noch per Hand, also nicht mal irgendwie automatisiert. Sondern wenn dann jemand 2 Monate in Folge am Limit war oder drüber war, dann kriegt er von mir eine E-Mail und sagt hier, wie wäre es, nächsthöherer Tarif.
Ja, das ist, glaube ich, ganz angenehm, weil die Leute ja dann quasi schon, also sie haben vielleicht in gewisser Weise schon ein schlechtes Gewissen, dass sie dann ihr Budget schon 2 Monate lang überzogen haben und sind dann eher bereit, es wieder gut zu machen, indem sie in den höheren Tarif wechseln, könnte ich mir vorstellen. Und sie haben halt direkt den Beweis schwarz auf weiß, dass sie es brauchen.
Ja, ich mag es sogar so, dass ich im Endeffekt einen Discount anbiete. Also wenn jemand dann bereit ist, in den höheren Tarif zu wechseln, oder ich schreibe ihnen teilweise auch schon, wenn sie es noch nicht komplett ausreizen, sondern sich dieser Grenze nur nähern, um da drüber zu kommen. Und ich schreibe ihnen dann, hey, ihr schöpft euren Tarif fast vollständig aus. Wie wäre es? Ihr könnt jetzt wechseln in den nächsthöheren Tarif und dafür kriegt ihr 20% Rabatt auf den nächsthöheren Tarif. Weil viele Leute ja irgendwie das so im Hinterkopf haben, aus anderen Bereichen, möchte jetzt keine Branche beschuldigen, Telekommunikation, sobald du über deine Freiminuten raus bist, dass du, ja, im Prinzip das Leder vom Leib reißen. Nicht wirklich komplett ausschlachten mit den Gebühren, die anfallen, sobald du drüber bist.
Ja.
Genau, also so eine Kombination im Endeffekt aus einem, ja, wie nennt man das eigentlich? Sowas, was mit der Nutzung ansteigt. Im Endeffekt so ein, ich habe ein Tiered Pricing, aber es ist teilweise nutzungsbasiert und teilweise an Features festgemacht, wie sich meine Tarife strukturieren.
Ja.
Und ich glaube, im Fall von Stage ist da Besucher pro Monat das Erste.
Es wird im Endeffekt wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Also alles andere ist wahrscheinlich nicht praktikabel.
Ja, ich denke, es ist enorm schwer umzusetzen, irgendwas anderes zu finden. Wir haben ja schon Probleme, uns was anderes auszudenken.
Ja, genau.
Geschweige denn, es dann zu messen.
Genau, das Messen ist echt kompliziert. Also es wird für mich wahrscheinlich sogar mit den Besuchern pro Monat schon gar nicht so einfach, weil dadurch, dass ich so viel cache und so, ich teilweise gar nicht mitkriege, dass da Leute auf der Seite sind.
Und ich denke auch, es ist was du deinen Nutzern relativ einfach erklären kannst. Wenn du ihnen dann dazu noch erklärst, es macht nichts, wenn ihr mal einen Monat drüber seid. Wenn ihr 2 Monate drüber seid, dann reden wir miteinander und finden eine Lösung.
Ja, genau.
Das, glaube ich, sollte alle Probleme aus dem Weg räumen.
Genau.
Hoffe ich.
Ja, ja, aber was ja jetzt auch noch so ein Punkt ist, Besucher pro Monat ist ja jetzt zum Beispiel eine schöne Metrik, aber was kann man denn für Features haben, die man in die einzelnen Pakete machen kann?
Eine super interessante Frage. Habe ich mir bei Linkspy auch ziemlich schwer getan. Korrigiere das, ich tue mir da immer noch schwer. was ich bei Linkspy im Endeffekt genommen habe als Features, sind einmal, wie genau es analysiert und dann das Concierge Onboarding. Also wenn ich in einem höheren Tarif bin, dann werden die Analysen genauer im Endeffekt und ich kriege direkt ein als Kunde direkten Zugang zu mir, dem Gründer und Programmierer dieser Anwendung, der dann halt, wenn irgendwo ein Problem ist, rankommt und sagt, hey, wir können direkt drüber reden. Lass uns in Skype kurz telefonieren.
Ja, also das ist ein guter Punkt. Den vergisst man ja auch so gerne, weil, also ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt in irgendeiner Folge, aber Support ist ein Feature. Und Concierge Onboarding ist ja in gewisser Weise Premium-Support. Und den kann man, glaube ich, ganz gut in höheren Paketen einfach anbieten und das als Rechtfertigung für den höheren Preis nehmen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es muss nicht mal unbedingt Concierge Onboarding sein, aber weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber es kann wirklich nur sein, dass ihr den Kunden versprecht, ihre E-Mails zuerst zu beantworten.
Ja, ich glaube, wir haben in irgendeiner Folge schon mal darüber gesprochen. Das kommt mir so bekannt vor. Aber ja, das ist natürlich eins der einfachsten Features. Aber was man natürlich auch machen kann, ist einfach Service-Level-Agreements, dass man irgendwie halt sagt, in dem Tarif garantiere ich dir, dass deine Website nicht mehr als 2 Stunden im Jahr down ist oder so.
Ja, da sprechen wir aber schon wirklich über Enterprise-Features.
Genau, das sind dann, also, das ist dann ja tatsächlich, ja.
Ja, also wenn ich meine normalen 3 Tarife, ja, klein, mittel, groß habe im Endeffekt, dann kann es sich bei manchen Produkten einfach lohnen, noch einen Enterprise-Tarif zu haben. Für wirklich große Firmen, also sagen wir mal 500 Mitarbeiter plus oder so, weiß gar nicht, wie die exakte Definition dafür ist, aber Firmen, bei denen Geld keine wirkliche Rolle spielt mehr so richtig. Mhm. Und die einfach andere Vorstellungen davon haben, wie sie Software kaufen. Und es gibt einfach große Firmen, die prinzipiell erwarten, dass Software bei ihnen gehostet wird, zum Beispiel. Also die sich auf so eine Web-App aus Gründen, die ihre IT-Sicherheitsabteilung ihnen vorschreibt, nicht einlassen können. Mhm. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten, die man hat in dem Bereich als Hersteller von so einer App. Entweder man sagt, es tut uns leid, wir können das nicht machen, aber unsere Konkurrenz XY macht ein ähnliches Produkt, vielleicht geht's bei denen. Oder man sagt ihnen, hey, das ist in unseren Standardtarifen nicht enthalten, aber unterhalten wir uns doch mal darüber, was wir im Rahmen eines speziellen Enterprise-Vertrages machen können, möglich machen können. Und so ein Enterprise-Vertrag ist dann, das ist dann nicht mehr, keine Ahnung, 30 Cent pro Termin, an dem ich bei Terminretter jetzt zum Beispiel, sondern dann ist es vollkommen unabhängig davon. Und da fängt der Preis im 4-stelligen pro Monat an für einen Enterprise. Aber das sind typische Features, was sind denn typische Features, die einen Enterprise-Kunden ausmachen, wonach solche Leute fragen?
Naja, halt, Service Level Agreements fällt da definitiv rein. Und was du angesprochen hast, das Hosting, Custom Hosting. Mhm. Schönes Beispiel dazu fällt mir immer GitHub und GitHub Enterprise ein, die ja quasi den VM-Image verkaufen, dass du dann bei dir hosten kannst. Mhm. Und ansonsten, was mir noch einfällt, ist White Labeling halt einfach, dass du das Produkt ohne deinen Namen drauf anbieten kannst. Und das ist ja relativ einfach auch zu realisieren, indem man einfach, keine Ahnung, dem Kunden erlaubt, Custom CSS irgendwo einzubinden, dass dann das Styling ändert oder so.
Mhm. Ja, genau, das sind auf jeden Fall so Sachen. Was muss ich mir denn unter einem Service Level Agreement so vorstellen?
Ja, wesentlich. Also das weit verbreiteste ist, glaube ich, dass du halt irgendwie dafür garantierst, eine bestimmte Qualität einzuhalten. Sag mal so ganz allgemein gesagt. Bei Stage könnte das zum Beispiel sein, dass ich halt sage, okay, möglichst Downtime nicht mehr als irgendwie 99% oder so. Quatsch. Nicht weniger als 0,01%. Mhm. Oder zum Beispiel Response-Zeiten von unter 100 Millisekunden oder einfach solche Sachen, die halt in irgendeiner Weise die Qualität des Dienstes ausmachen. Mhm.
Was da auch oft genommen wird oder gern genommen wird, ist, wie schnell man bei einem Fehler reagiert. Also das ist was ich schon öfter gesehen habe, dass man dann halt sagt, okay, in dem Moment, wo du, lieber Kunde, ein Ticket eröffnest, / mir eine E-Mail sendest, werde ich mich innerhalb von 24 Stunden bei dir zurückmelden oder innerhalb von 6 Stunden und innerhalb von 48 Stunden eine Lösung für das Problem haben oder einen Lösungsvorschlag.
Stimmt, ja, das ist auch eine gute Variante.
Wenn man zum Beispiel ein großes Unternehmen ist mit, sagen wir mal, 175.000 Mitarbeitern oder so und dann einen Vertrag über IT, über das IT-System abschließt, dann könnte man, oder stehen da teilweise so Sachen drin wie 70% aller Vorfälle werden innerhalb von 30 Tagen bearbeitet. Mhm. Oder alle Aufträge. 20% werden innerhalb von 7 Tagen bearbeitet und 10% in der höchsten Kategorie werden innerhalb von 48 Stunden aus der Welt geschafft.
Ja.
Ja. Und die Dinge kosten dann. Also so ein Service Level Agreement, wenn jemand nach einem Service Level Agreement fragt, will er eigentlich sagen, ich habe eine Menge Geld und es ist mir scheißegal, wie viel du von mir verlangst.
Irgendeine Abteilung bei uns will, dass du sowas vorlegst. Kostet es, was es wolle. Eine Sache, die ich zu Enterprise-Paketen irgendwie noch loswerden wollen würde, ist, keine unlimitierten Pakete anzubieten.
Ja.
Es mag zwar verlockend klingen, dann zu sagen, hey, keine Ahnung, für 10.000 Euro im Monat könnt ihr so viele Webseiten anlegen, wie ihr wollt und so viel Traffic drauf machen, wie ihr wollt. Das ist, klingt zwar ganz gut und so, ist auch sicherlich ein guter Deal für manche, aber für einen selber als Betreiber ist es immer zum Nachteil, würde ich behaupten. Weil du irgendwann hat der Kunde wesentlich mehr Wert daraus, als er dir zahlt.
Auf jeden Fall. Wichtiger Grund. Wichtiger Gedanke. Niemals irgendwas unlimited machen. Das ist eine schlechte Idee.
Ja.
Jo, ansonsten, was fällt uns noch zum Pricing ein?
Ja, was fällt dir noch zum Pricing ein? Die Sache mit dem, ist dir mal aufgefallen, dass auf manchen Seiten die Pricing-Tabellen absteigend und auf manchen Seiten aufsteigend sortiert sind?
Ja, ist mir aufgefallen. Ich glaube, da gibt es aber echt zwei Lager.
Ich kann mich noch für keins entscheiden. Ich bin mir noch immer unschlüssig, was das Beste ist.
Ich glaube, da gibt es auch keine abschließende Meinung dazu. Also da hätte ich noch nie eine Statistik dazu gesehen. Es gibt einfach Leute, die sagen, wenn der hohe Preis zuerst kommt, zeige ich quasi mal oder verursache ich bei meinem Kunden ein sogenanntes Price Anchoring. Und er denkt erstmal, okay, dieses Produkt ist $200 im Monat wert. Und er geht dadurch schon ganz anders ran.
Und dann eher so, oh, es geht ja zum Glück auch noch billiger.
Ja, und dann stelle ich fest, aber eigentlich, wenn ich auf die und die Features verzichte, kann ich es auch für 79 haben. Oh, aber dann ist es ja, dann mache ich ja voll das Schnäppchen damit.
Ja. Oder andersrum, dann fehlen mir aber die Features.
Möglich. Also da gibt es echt beide Lager. Ich habe noch nichts dazu gefunden. Wenn jemand da eine Studie oder sowas dazu hat oder wirklich eine richtig gute, fundierte Quelle, wir würden uns freuen, drüber zu hören.
Definitiv. Wie hast du bei Terminretter gemacht?
Ich habe es bei beiden Produkten aufsteigend sortiert.
Okay. Einfach, weil du aufsteigende Zahlen rein magst, oder?
Ich fand es natürlicher und hatte zu dem Zeitpunkt, als ich Terminräder gemacht habe, auch noch nie davon gehört,
es anders zu machen.
Ja, im Endeffekt. Also es hat keine größere Bewandtnis.
Ja, hätte es sein können.
Hey, ein was ich noch erwähnen möchte, so als, ich denke jetzt so langsam letzten Tipp, müssten mal zum Ende kommen, ist, ihr solltet Free Trials haben. Ich habe es bei Linksby probiert, nur eine Money-Back-Garantie zu haben, aber ich glaube, es ist besser, ein Free Trial zu haben. Also wirklich am Anfang eine Phase zu haben, in der ein Kunde es kostenlos nutzen kann. Das muss nicht immer 30 Tage sein, wenn euer Produkt dem Kunden deutlich schneller einen Mehrwert bringt und ihm zeigt auch, vor allem zeigt, dann kann das Free Trial kürzer sein. Aber ich glaube, komplett ohne zu fahren ist für die wenigsten Produkte ratsam.
Ja, wahrscheinlich. Weil ich schade finde. Money-Back-Garantie klingt eigentlich so gut.
Ja, Gerade wenn man so bei Links bei 60 Tage macht, dann müsste man sich eigentlich denken, hey, das ist doppelt so lang oder viermal so lang wie eine Free Trial, aber ich glaube, es ist doch besser, erstmal oben in den Trichter noch ein paar Leute mehr reinzuschmeißen und die bearbeiten zu können.
Ja. Hast du es schon umgestellt bei dir?
Habe ich noch nicht. Ich war letzte Woche durch.
Ja, verhindert.
Verhindert.
Du darfst uns ja, wie wir gelernt haben, nicht sagen, wo du genau warst und was du getan hast. Nein, egal, nicht vom Thema abweichen. Bei Free Trials, die nächste Frage, die sich da halt immer stellt, ist Kreditkarte bei der Anmeldung oder erst bei Ablauf?
Da scheint wirklich die Weisheit zu sein, bei der Anmeldung direkt nach der Kreditkarte zu fragen.
Ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwann diskutiert.
Ja, ich meine, in der vorletzten Folge haben wir darüber mal diskutiert.
Hattest du es nicht zusammengefasst mit, wenn man Kreditkarte davor abfragt, dann kann man weniger falsch machen?
Es ist so, auf Dauer besser ist, die Kreditkarte später abzufragen, unter der extrem wichtigen Voraussetzung, dass man die Ressourcen hat und die Fähigkeiten hat, den kompletten Prozess durchzuoptimieren.
Ja. Ja, da haben wir das auch geklärt.
Okay, kommen wir mal zum Stuff.
Genau, ich wollte gerade sagen, haben jetzt genug über Pricing geredet, kommen wir zum Stuff. Und ich habe die Woche zwei Sachen. Einmal eine Folge vom Product People Podcast, ist ja einer meiner liebsten Podcasts überhaupt. Und zwar mit Patrick McKenzie, also ein Interview mit Patrick McKenzie. Sehr
den interessant. Haben wir heute ja noch gar nicht erwähnt.
Den haben wir heute noch gar nicht erwähnt, nee. Sehr interessant, habe ich jetzt am Wochenende zugehört, hat mir wirklich ein paar gute Ideen gebracht. Kann ich nur empfehlen, Link ist in den Shownotes. Und dann müssen wir hier an der Stelle auch nochmal FirstOfficer.io erwähnen. Die haben ja vor ein paar Wochen schon mal Bare Metrics vorgestellt, Analytics für Stripe. Im Prinzip macht FirstOfficer, glaube ich, genau das Gleiche. Heute ist irgendwie Mittwoch und in 2 Stunden launcht das Ding jetzt endlich. Von daher, wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr da euch schon anmelden und es benutzen. Ja, ist ganz cool, glaube ich.
So, ich sage jetzt einfach nur mal Lounge, Benedikt. Lounge. Ja, kein Stress.
Kein Stress, aber Lounge, und zwar gestern.
Exakt. Gut, ich hab auch nur einen Stuff diese Woche, und zwar HipChat. Ist ein Tool, das wir eigentlich täglich nutzen, weil wir da mit anderen Unternehmern zusammen in einem Chat drin hängen und uns gegenseitig ja helfen, unsere Ideen kritisieren, unser Copywriting kritisieren. Einfach versuchen, uns gegenseitig zu helfen und über Hindernisse hinwegzukommen. Und HipChat hat jetzt gestern angekündigt, dass sie ab sofort kostenlos für Unlimited Users sind. Also man kann beliebig viele Leute in den Chat holen, wenn man einen aufmacht bei HipChat.
Ja.
Die wollen einfach nicht von uns lernen. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir es extra gesagt. Keine Unlimited Plans.
Ja, aber andererseits, was mir ganz gut daran gefällt, ist, sie haben ja vor kurzem diese Video-Chat-Funktion eingebaut. Mhm. Und die gibt es ja nur mit dem kostenpflichtigen Plan.
Ja.
Und was sie jetzt mit dem Schritt einfach gemacht haben, sie haben sich quasi ein neues Feature geschaffen, was dann Geld kostet. Und dadurch, dass sie jetzt den normalen Chat kostenlos anbieten, haben sie halt einen riesen Fortschritt oder einen riesen Vorsprung zu den anderen Chat-Anbietern.
Ja, ich denke auch, die sind einfach das Gleiche wie bei der Kreditkarte. Die sind groß genug, ja, und die können den Prozess optimieren. Die können jetzt damit rumspielen.
Ja. Ja, also wie gesagt, sie haben eine neue Rechtfertigung, weil sie jetzt halt nicht mehr nur ein Chat sind, sondern halt auch einen Videochat.
Okay, cool. Ja. Ich denke, das war's für diese Folge.
Denke ich auch.
Shownotes gibt's auf www.nebenberufstartup.de/Folge 11 und
ja, folgt uns auf Twitter, wie erwähnt, nbstartupcast. Und wie immer würden wir uns freuen, von euch zu hören, auf welchem Weg auch immer. Über Twitter, über E-Mail, in den Kommentaren auf der Website, was auch immer euch am besten passt. Und wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt oder Fragen, irgendwie kleine Fragen, über die wir mal reden sollen, unsere Meinung dazu sagen, dann schickt uns die. Und Ja, ansonsten freuen wir uns, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können.
Sagst du noch Tschüss? Oder war das dein Tschüss?
Ich dachte, du sagst noch irgendwas, aber wenn das nicht so ist, dann sage ich jetzt Tschüss. Macht's gut und bis nächste Woche.
Jo, macht's gut. Ciao.